Und damit herzlich willkommen zum Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Würmann und in dieser Folge geht es um die Top 3 Sparstrategien im Einkauf, die wirklich funktionieren, Klammer auf, die bei uns gut funktionieren. Und bei uns heißt natürlich bei Metallbau Lührmann. Und dazu habe ich heute mal wieder einen spannenden Interviewgast und sie ist unsere Einkaufsleiterin, auch unsere strategische Einkäuferin. Herzlich willkommen, liebe Sophie Schörling.
Hallo Thomas, vielen Dank.
So, wir setzen die Serie fort, der Podcast-Folgen. Und du warst ja jetzt die letzten 4 Folgen schon ununterbrochen am Podcast. Und wir haben gesagt, Mensch, wir nehmen mal die ganzen Themen des Einkaufs mit und diskutieren mal darüber. Und heute machen wir so ein bisschen die Schatulle auf und enthüllen mal so ein bisschen so die Geheimnisse, die wir haben, die bei uns funktionieren. Also für dich als Zuhörer, das kann sein, dass das gilt nicht für alle. Ich sag oder wir erzählen euch nur, was bei uns gut funktioniert. Und das heißt nicht, dass es überall funktionieren muss, aber es kann funktionieren. Wir starten rein. Die Top 3 Sparstrategien. Also wie können wir oder was funktioniert bei uns am besten, um Geld zu sparen im Einkauf?
Wir haben ja ganz kurz schon mal vorher angerissen, was könnten so unsere wirklich Top-Strategien sein. Und wir fangen jetzt mal bei der kleinsten alltäglichen Variante an. Und das wäre wirklich, dass der operative Einkäufer sieht, Mensch, ich bestelle ja nicht 10 Stück, ich habe jetzt mit mal den Bedarf von 500 Stück. Ja, dann nehme ich doch nicht den gleichen Preis. Also Telefonhörer greifen, anrufen beim Lieferanten, wie sieht's aus? Wenn der sich nicht so wirklich bewegt, gerne auch nochmal eine Alternative, weil bei einer hohen Stückzahl lohnt sich das immer mal tatsächlich nochmal nachzugehen. Das ist eigentlich so.
Top 1. Ja. Top 1, also wirklich mal am Telefon. Das ist ganz witzig, weil wir haben das jahrelang wirklich halt nicht so, also von der Entwicklung her, der Einkauf kam ja erst so ganz Stück für Stück und irgendwie hat den Einkauf jemand mitgemacht, dann gab es jemanden, der dann nur den Einkauf gemacht hat. Aber es war mehr so, wir beschaffen das und fertig. Ja. Und irgendwann haben wir dann ja gesagt, frag doch wenigstens mal nach. So, also. Ja. Und das ist, glaube ich, was einige Unternehmen vielleicht nicht machen, gerade da, wo der Einkauf noch so projektgesteuert ist, wo der Projektleiter das Projektmaterial einkauft. Und ich weiß nicht, ob da immer wirklich auch nachverhandelt wird und ob da auch mal zum Hörer gewinnt oder sagt, warte mal, letztes Mal so und so viel, ich brauche einen anderen Preis.
Ja, ich kenne das auch, dass jeder oder dass es Unternehmen gibt, die wirklich sagen, du brauchst für jede Bestellung, jeden Artikel, den du hast, brauchst du immer 3 aktuelle Angebote, wo ich sage, und 5 Jahre später bestellen wir denn auch mal. Also okay. Es geht immer noch um die Sicherung der Produktion, was eben so wie du sagst, ne, die meisten halt im Fokus haben, dass die Produktion läuft. Das ist eigentlich die oberste Prämisse. Also deswegen das andere finde ich definitiv zu viel, aber ja, ganz simpel und einfach, wenigstens mal nachfragen. Wenn man jetzt immer nur ein Stück bestellt und der Artikel kostet 5 €, dann kostet mich der Anruf noch mehr, als da wirklich nachzuverhandeln, wo ich sage, ob ich nur 5,27 € bezahle oder 5 €. Mein Anruf ist teurer.
Absolut.
Als die 27 Cent. Aber wenn ich dann sehe, dass Stück kostet 5 € und ich habe immer 10 Stück bestellt und jetzt bestelle ich 500 Stück, da kann man schon mal anrufen. Und der Anruf tut dann auch nicht weh. Und in der Regel geht dann da auch immer irgendwas. Ja. Also jeder hat dann noch ein bisschen Luft. Vor allem, wenn es eben um eine gewisse Menge ging.
Und ich sehe das dann immer in meinem täglichen Bericht, den ich dann aus dem Einkauf bekomme. Da ist dann eine Spalte auch immer Ersparnisse. Und wenn da was auftaucht, ist das meistens aus diesen Telefonnaten. Da freue ich mich dann immer sehr drüber.
Das stimmt, ja. Das ist ja dann so aus dem Alltag, genau.
Okay, also erstens einmal pragmatisch zum Hörer greifen und sich auch aktiv bewusst werden, da geht immer was und das einfach mal tun. Zweite
ist die Preisstrukturanalyse. Also wenn ich wirklich bestimmte Produkte habe, wo ich weiß, die kaufe ich immer sehr regelmäßig oder bei bestimmten Lieferanten halt immer wieder, dass ich dann über eine Preisstrukturanalyse tatsächlich mich mit dem Lieferanten hinsetze und sage, okay, für was möchtest du eigentlich wie viel Geld haben? Kommt tatsächlich auch ziemlich häufig, wenn dann sogenannte Preiserhöhungen anstehen. Aufgrund der schlechten Wirtschaftslage müssen wir leider um 10% erhöhen, wo ich sage, aha, Wo kommen denn die 10% her?
Ich würde es ja Preisanpassung nennen, aus der Vertriebssicht, aber.
Ja.
Mag ich auch nicht.
Und ja, das Gleiche könnte man natürlich einkaufstechnisch proaktiv machen, indem man dann sagt, hier aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung, ich komme mal mit einer Preisreduktion an die Lieferanten ran. Und das kann man aber, das sollte man nicht kann, sondern man sollte das immer wenigstens mit einer Preisstrukturanalyse belegen. Woher kommt das? Auf welchen Daten und Fakten basiert das? Weil das ist halt auch immer das große Problem. Ich soll 10% Preiserhöhung akzeptieren und dann steht, ja, aufgrund der allgemeinen Wirtschaftslage, wo ich sage, Also, wenn man sich das wirklich mal anguckt mit der Preisstrukturanalyse, schönes Wort, dann ist es ganz häufig, dass sie dir irgendwie ein Argument geben, dass das Argument hat sich tatsächlich um 10% erhöht, das hat aber nur einen Anteil von 10% von den Kosten von meinem Produkt. Aber trotzdem soll ich für mein gesamtes Produkt 10% mehr Kosten zahlen. Also
Das hat, glaube ich, dann was auch zu tun. Wir hatten in der vorigen Folge auch, in der vorigen oder der davor, in einer der letzten Folgen auf jeden Fall darüber gesprochen, über das Thema Partnerschaft und auch Transparenz. Und das ist, verstehe ich auch unter Transparenz. Also ich mag das auf, also aus der Kundenseite habe ich damit auch kein Thema, wo ich sage, ich mache mich da auch auf und sage, du, ich sag dir, wie viel Prozent ich hier Anteil an irgendwas habe, um einfach eine Einheitlichkeit zu schaffen. Am Ende des Tages ist es dann, haben wir eine Landkarte, jeder sollte Gewinne machen, gar keine Frage, aber wir müssen immer wissen, woher was kommt. Und wenn man sich da aufmacht und guckt, kann so ein bisschen hinter die Kulissen gucken und weiß, wie sich so ein Produkt zusammensetzt und was so die einzelnen Anteile sind, dann ist das schon schön und dann ist es auch nachvollziehbar.
Nachvollziehbar, spannend. Ich finde es ja dann auch interessant, weil dadurch lerne ich ja von dem Produkt halt auch nochmal mehr. Wie setzt sich das zusammen? Ich weiß mehr, auf was ich vielleicht auch noch mehr gucken muss. Und ja, wenn die Energiepreise gestiegen sind, sind die Energiepreise gestiegen. Und da kann ich auch nicht gegen andiskutieren, denn ist das so und dann soll der Lieferant auch den Preis dafür bekommen. Aber wenn der Lieferant mir nicht mal sagen kann, warum er genau den Preis erhöht und um wie viel Prozentpunkte oder ähnliches oder auf was sich das basiert, dann ist das für mich, okay, es ist Oktober, wir schicken meine Preiserhöhung raus und versuchen die irgendwie durchzudrücken. Und das ist was, das würde ich als Einkäufer definitiv nicht akzeptieren.
Das ist, ich glaube, wir sind ja da auch immer regelmäßig im Austausch, aber gibt es die Zahl, wie viel Preisanpassung wir abgewendet haben und damit vernichtete Erhöhungen in Euro? Also dass man sagt, boah, eigentlich hätten wir 100.000 Euro mehr Erhöhung dieses Jahr gehabt, hätte ich das nicht getan. Das ist ja das eine. Also das eine ist so Preisanpassung abwenden durch eine Preisstrukturanalyse und das andere ist ja Preisreduktion im laufenden Geschäft durch Preisstrukturanalyse.
Nein, haben wir bisher noch nicht angeguckt, aber genau das sind die beiden. Also Punkt 2 teilt sich in beide Richtungen. Das eine.
Das kommen bestimmt bei uns ein paar, schätze mal aus dem Bauch, was ist es insgesamt? So über die Jahre jetzt so, seitdem wir das so, also Preisanpassung abwenden, würdest du sagen, das sind bestimmt 100.000 Euro, die wir Preisanpassung abgewendet haben?
Ich hätte jetzt vielleicht die Hälfte geschätzt.
Die Hälfte, 50.000, ja,
immerhin. Aber bestimmt. Immerhin. Also es sind halt nicht direkte Einsparungen, aber es wären halt die Kosten, die gekommen wären.
Definitiv, ja. Sehr spannend. Okay, Punkt 2, Preisstrukturanalyse. Wann machst du die? Also ist das egal? Hat das was mit der Lieferantengröße zu tun, mit dem Produkt zu tun? Machst du das beim großen roten Schraubenhersteller oder der 10.000 Euro Umsatz macht? Dann sagst du, nee, das mache ich mit dem Schraubenhersteller schon, aber der muss dann auch 100.000 haben. Oder sagst du, nee, das ist das falsche Produkt?
So pauschal würde ich das auf jeden Fall eher bei komplexeren Sachen, Beschichtung, also alles, was mit Oberfläche zu tun hat, ist da ganz interessant, besonders da, weil der Energieanteil halt auch so extrem hoch ist und der Dienstleistungsfaktor halt auch noch dazu kommt. Und ansonsten ja wirklich bei komplexeren Produkten, wo man dann wirklich sagt, wie setzen sie sich eigentlich auseinander? Und dann, wenn die Masse dahinter steht, also bei den Schrauben, da braucht man jetzt, glaube ich, nicht über eine Preisstrukturanalyse sprechen. Da sind dann andere Gründe nachher, die für eine Preiserhöhung oder Reduktion sprechen. Aber so bei den komplexeren Produkten und Oberfläche ist das auf jeden Fall da, wo ich das als erstes in meinem Kopf habe.
Mhm, super. Letzter Punkt, Punkt 3 für Einsparung.
Ganz klassisch Ausschreibung.
Mhm.
Also wenn ich irgendwie wirklich Artikel habe, die in Masse laufen und ja gut, unsere Masse ist jetzt vielleicht noch eine andere als vom Konzern die Masse, aber was für uns eben tatsächlich einen hohen Anteil hat und da würde ich tatsächlich nicht mal nur auf die Einzelpreise sehen, also nicht so nach dem Motto Einzelpreis 100 Euro aufwärts, wir hatten das mit den 5 Euro, da kann man auch die kleinen Ersparungen machen, eine Ausschreibung zu machen, man kann sie sehr aufwendig machen, man kann sie aber auch klein und einfach halten. Da würde ich auch auf die günstigeren Artikel einfach mal gehen. Da kann man selbst bei den Schrauben, Muttern und Scheiben tatsächlich mal einsparen, wenn man denn da eine entsprechende Masse hinter hat, dann lohnt sich das nachher auch. Und mittlerweile gibt's ja auch so den ein oder anderen online, also Plattformen, die das praktisch auch noch mit unterstützen und dieses Thema Ausschreibung noch etwas vereinfachen.
Du meinst grundsätzlich Ausschreibung überhaupt, dass man sagt, okay, ich habe hier ein Produkt, ich frage das jetzt mal bei mehreren Lieferanten an.
Ja.
Und dann / mit der Plattform ist es noch ein bisschen technisch einfacher und der soziale Druck ist das falsche Wort, aber der Druck für die Lieferanten ist natürlich deutlich höher, wenn die sehen, so übrigens mit dir bieten auch noch 3 weitere an.
Ja,
das genau. Ist dann auch nochmal ein Thema, ne? Wir haben jetzt gerade bei einem Kunden, da rede ich auch noch ein bisschen aus dem Nähkästchen, da haben wir eine Ausschreibung, jetzt ist das für die andere Rolle jetzt, aber vielleicht auch ein Learning für den Einkauf dabei. Liste sind C-Teile. Sind C-Teile, wäre ja klassisch jetzt auch Schrauben und Co.
Ja,
genau. Bei uns jetzt in dem Bereich. Da musst du einen Preis eintragen als Lieferant wir als Lieferant und dann steht daneben gleich 1., 2., 3., 4. Runde. Preisrunde. Also man schreibt einen Preis rein und dann weißt du schon, okay, da kommt noch mal was nach mit Zielpreisen und Co. Fand ich auch einen spannenden Ansatz. Ich frage mich dann immer nur, okay, ist das vielleicht der richtige Ansatz? Da wird ja auch nicht mehr groß verhandelt in der Form. Da wird nur verhandelt, nicht mehr in Kommunikation, weil das sind nur C-Teile. Da wird nicht drüber gesprochen.
Das wird gemacht.
Das wird gemacht. Excel, der hat 1 Euro, der hat 50 Cent, los geht's. Ist das auch nochmal ein Ansatz, sozusagen? So man gibt gleich die Liste mit rüber und weist den Lieferanten schon mal darauf hin, Achtung, es kommen 4 Runden. Schnallen Sie sich an, es geht los.
Also 4 Runden finde ich tatsächlich ganz schön knackig.
Wenn es ich gebe dir mal eine Zahl, um 8 Millionen geht.
Aber da wäre jetzt tatsächlich, du nennst deinen Preis, dann kriegst du den Zielpreis.
Mhm.
Und dann gehst du nochmal rein. Und dann gehst du nochmal rein und nochmal rein.
Und nochmal.
Ja, aber dann baut sich ja jeder von vornherein Puffer ein.
Ja.
Weil man genau weiß, es kommen die 4 Runden. Also ich bin da vielleicht ein bisschen norddeutsch manchmal direkter, wo ich sage, bei dem einen oder anderen würde ich tatsächlich sogar sagen, das Zielpreis.
Aha.
Du hast aber noch 2 Mitbewerber. Der Zielpreis könnte vielleicht sich noch ein bisschen nach unten korrigieren und dann vielleicht nochmal reden. Und dann ist aber auch Schluss.
Absolut.
Weil sonst macht man sich ja auch irgendwie so ein bisschen, es besteht die Gefahr, dass man praktisch unglaubwürdig.
Mhm.
Wenn ich sage, ich gehe rein mit 200 Euro und nach Runde 4 sind es dann noch 86 Euro, und ich denke, ja, wo kommen denn die 116 Euro mit mal her? Da hättest du eigentlich gleich die 86 nehmen können. Also deswegen bin ich immer nicht so der Fan von vielen Runden, weil ich finde es halt schwierig, ich stelle es mir da auch als Vertrieb ziemlich schwierig vor. Weil natürlich will man irgendwo drin bleiben. Aber man muss ja auch immer noch irgendwo die Luft haben, nochmal nachzukalkulieren.
Ja. Und ich finde, eine der Folgen im Juli war ja mit Dr. Oliver Meschle. Oh nee, das stimmt gar nicht. Vom 1. August war die Folge. Und er hat halt auch gesagt, ich habe ihm nämlich die Frage gestellt, auch mit dem Verhandeln und so weiter. Und er sagt, er wird gleich mit Zielpreisen reingehen. Gleich Zielpreise nennen. Weil das ist einfach das Problem ist, du bietest du nennst jetzt keinen Zielpreis und dann bietet der Lieferant dir 500 Euro an. Du willst aber eigentlich 100. Diese Spanne von 100 auf 500 zu kommen, ist einfach viel zu groß. Gibst du gleich 100 an, kommt er vielleicht auf 150. Wie auch immer das gehen soll, aber das macht dann mehr Sinn. Und das finde ich auch an der Stelle auch den richtigen Ansatz. Oder richtiger.
Na, und vor allem, wenn wir den Zielpreis haben, wenn wir den wissen, ja, dann Feuer frei. Also
raus damit.
Ja.
Ja. Das waren unsere drei Top-Strategien zum Thema, wie kommen wir an Einsparungen ran? Was funktioniert bei uns im Unternehmen gut, beziehungsweise unter der Leitung von Sophie? Und was haut da wirklich am besten hin und womit sparen wir am meisten Geld? Danke für die Insights, liebe Sophie. Und wir hören uns bei der nächsten Folge. Ja, danke, dass du dabei warst.
Bis dahin, Thomas. Danke.